Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jeden Tag im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir erinnern natürlich an einen großen, an einen echten Charakter, an einen, der Jahrzehnte Film und Bühne geprägt hat. Wir erinnern an Mario Adorf. Ich bin unter anderem im Gespräch mit einem, der einen der letzten Filme mit ihm gedreht hat. Und zwar ein Film über die Liebe, die man im hohen Alter noch finden kann. Außerdem hören wir uns in der geschundenen Kulturszene Ungarns um, kurz vor der entscheidenden Wahl. Dann schauen wir uns eine sehr überraschende Drag-Queen-Performance in Berlin an und wir folgen der Art Cologne nach Mallorca. Und natürlich immer wieder Mario Adorf, der große Mario Adorf.
Ich habe das Gefühl, dass das Glück, dass das keine selbstverständliche Sache ist.
Ein Großer hat die Bühne verlassen und vor allem einer, der sein Talent so vielfältig gezeigt hat und der Szenen geprägt hat wie diese aus Kir Royal als protziger Unternehmer.
Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mach ich dich nieder.
Was?
Ich ruinier dich. Ich mach dich fertig. Ich kleb dich zu von oben bis unten. Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa, stell dir noch eine Ferrari davor. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann habe ich dich.
Eine der vielen Schurkenrollen von Mario Adorf, aber zum Glück waren es nicht nur diese, die ihn bekannt gemacht haben. An Mario Adorf erinnert Hartwig Tegeler.
Man hat gleichzeitig dadurch, dass man Schauspieler ist, sehr viele Rollen, sehr viele Leben.
Beispielsweise der naive Massenmörder.
War schon den ganzen Tag gelaufen und da haben wir die Beine wehgetan, da habe ich mal hierhin gesetzt.
An die 4 Jahre ist er schon Schauspieler, als Mario Adorf 1957 den Mörder Bruno in Robert Siodmaks Nachts, wenn der Teufel kam, spielt. Betörend, beängstigend, dieses Leinwanddebüt.
Und da habe ich gedacht, lass uns noch ein bisschen singen. Und dann bin ich aufgestanden. Und bin dann nachgegangen.
Dabei ist auch bei Mario Adorf der Anfang holprig. Wie meint doch einer der ersten Schauspiellehrer?
Ich habe sie übrigens unter dem schweren Verdacht, sie schwänzen einen anderen Beruf.
Das muss man mal erst verdauen. Wenn einem das einer sagt.
Die Rolle des Massenmörders Bruno beschert dem 27-jährigen Mario Adorf 1957 den Bundesfilmpreis, auch wenn sich der Star-Status erst viele Jahre später mit Dieter Wedels ZDF-Vierteiler Der große Bellheim 1992 einstellt. Da wird Mario Adorf, so Regisseur Wedel, vom Schauspieler, der häufig Charakterrollen spielt, zum Mittelpunkt-Schauspieler. Aber einer mit einem sehr erdigen Credo.
Und ich habe auch diesen Beruf nie als etwas hochkünstlerisch-elitäres angesehen.
Wozu es im Übrigen am Anfang auch nicht den geringsten Grund gibt. In den 1950er, 60er und 70er Jahren erledigt Mario Adorf die Mühen der Ebenen.
Wie du nun Versprechen halten. Womit Feuerwasser kaufen für Tangua?
Wenn man durch diese fast ewig lang erscheinende Liste mit den Filmen seit dem Debüt blättert, dann fallen die Schurken und Ganoven ins Auge, auf die Mario Adorf nach Nachts, wenn der Teufel kam, festgelegt ist.
Du wirst so viel Feuerwasser und Gewehre bekommen, wie du nur willst. Du brauchst dir das Zeug nur zu holen. Aus El Paso ist eine Wagenkolonne unterwegs. Bullock, ein guter Freund von mir, führt den Treck.
1963 spielt er den Bösewicht Santa in Winnetou 1 mit diesem typisch schwarzen Schnauzer, der ihn irgendwo zwischen Italien, Mexiko und anderen zwielichtigen Gegenden verortet und passend macht für jeden Italo-Western, von denen er dann auch einige dreht. Ein Jahr nach seinem Tod in Winnetou 1 ist Mario Adorf in den USA. In Sam Peckinpahs Western Major Dundee spielt er neben Charlton Heston und Senta Berger die Rolle eines mexikanischen Sergeanten.
Sergeant Gomez, Sir? Lassen Sie die Leute absitzen und sich formieren. Bereiten Sie alles für die Abwehr eines Kavallerieangriffs vor.
Ja, Sir.
Als Gomez trägt Mario Adorf wieder den schwarzen Schnurrbart.
Alle zur Stelle, Sir.
Ich persönlich war ja immer schon sehr früh
gegen alle diesen Traum, nicht wahr, den ja viele träumen, in Hollywood oder in Amerika eine Karriere zu machen. Da werden wir nicht gewollt, da werden wir nicht gewünscht.
Beim Dreh von Major Dundee wird er immer der Hunne genannt. Das ist diskriminierend gemeint und es kommt bei dem deutschen Schauspieler auch so an.
Es hat sich dort vielleicht in den letzten Jahrzehnten etwas geändert, aber in der Zeit, als ich drüben war, in den 60er Jahren, war das eben so.
Nach der Stippvisite in Hollywood zieht es Mario Adolf zunächst vor allem zum italienischen Film. Er spielt den Duce, wirkt in der Serie Allein gegen die Mafia, bis er in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre vom neuen deutschen Film entdeckt wird. Er arbeitet mit Fassbinder, mit Schlöndorff, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Auch bei Schlöndorffs Oscar-Erfolg Die Blechtrommel 1978 ist Mario Adolf in einer Nebenrolle zu sehen. Die ist allerdings ziemlich tragend.
Hör mit dem hier Trommel auf, ein für alle Mal.
Lass das Kind in Ruhe, Alter.
Und setz sie am Tisch. Probier lieber, wie meine Wenigkeit die prima zubereitet hat. Und da wollen wir sehen, wer isst und wer nicht isst. Aalgrün.
Was dann kommt, ist kaum überschaubar. Mario Adolf ist viel Arbeiter in Film, Fernsehen, auf dem Theater. Und aus dem europäischen Film ist er seitdem nicht mehr wegzudenken. 1992 mit Der Mäusetöter wird der Schauspieler auch zum Schriftsteller. Dreht dazu manchmal 3, 4 Filme im Jahr. Immer diese Präsenz, das langsam ergrauende Haar, der Vollbart, der sonore, warme Bass. Ein großer Schauspieler. Der 1992 sozusagen mit Dieter Wedels Bellheim endlich und endgültig besiegelte Star-Status ist von langer Hand, nein, nicht vorbereitet, sondern erarbeitet. Von nichts kommt nichts. Reflexionen des älter werdenden Schauspielers.
Es ist nur so, dass man sagt, wenn es früher gewesen wäre oder auf einen zugekommen wäre, hätte man sich gesagt, schade, ich hätte noch gern dies und jenes und das hast du noch nicht. Und das macht das Langsame, eben älter und alt werden, nicht sowieso.
Und dann natürlich die große, die größte aller Fragen.
Das Sterben ist für einen Schauspieler ja immer sehr früh schon ein Thema, weil ich bin ja schon einige zig Male wahrscheinlich gestorben.
Irgendwann aber doch die letzte Klappe, letzter Drehtag. Letzter Abschied.
95 ist er geworden, Mario Adolf, Hartwig Tegeler, erinnerte an ihn. Und dann war dieser späte Film im Fernsehen gar nicht so sehr bekannt, aber bemerkenswert, weil weitestgehend improvisiert. Ein Film über späte Liebe jenseits der 80. Da war Mario Adolf auch jenseits der 80. Altersglühen, Speed-Dating für Senioren mit einer Dating-Szene wie dieser hier.
Reisen Sie gerne?
Ja, also ich bin gerne rumgefahren früher und jetzt als große Reisen, ehrlich gesagt, eigentlich nicht mehr. Ach, Sie suchen einen Mann, der reist.
Mit mir?
Natürlich.
Nach Russland. Also nicht nach Mallorca und
so,
und so
ja,
im Süden
immerhin,
oder so.
Immerhin.
Sondern wieso? Ich will da weit hin, wo mein Vater war.
Ah.
Der war so lange in Gefangenschaft, in russischer Gefangenschaft.
Ja.
Und jetzt möchte ich einfach mit einem Mann
nach Russland fahren.
Also, ja. Aber Sie wollen nicht, Sie würden nicht so gerne reisen.
Doch, ich meine, ich habe nichts dagegen.
Reisen.
Aber Russland wäre ich nicht drauf gekommen. Nicht? Also, ich habe nichts gegen Russland. Ich finde das viel besser als nach
doch,
Mallorca,
als
wie Sie sagen.
Ist doch viel besser.
Ja, klar.
Mario Adolf in dieser Szene, in dieser Dating-Szene, in diesem Film. Speed-Dating für Senioren, Altersglühen. Und gedreht hat diesen einen der letzten Filme mit Mario Adolf vor über 10 Jahren. Jan Schütt, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie haben Sie Mario Adolf bei diesem Film, bei diesem Dreh erlebt?
Erstaunlich aufgeregt. Das war ja wirklich ein sehr illustres Ensemble mit Senta Berger, Matthias Habich und Michael Gwistek, der jetzt auch leider schon verstorben ist, Angela Winkler. Und das war ein sehr illustres Ensemble und Mario war recht aufgeregt, weil es eben ein improvisierter Film war. Sowas hat er noch nie gemacht. Hat sich aber erstaunlicherweise darauf eingelassen. Ich habe ihn extra in Paris besucht. Wir haben es dort in einem schicken Café in der Nähe, da erstes Arrondissement, also da schickste Gegend. Da trafen wir uns und er war total entspannt und sehr nett und sehr offen. Und als er hörte, dass Senta Berger mitmacht, glänzten seine Augen und sagte, dann mache ich auch mit.
Wie konnten Sie ihn für das Thema tatsächlich begeistern, für Liebe im Alter?
Ich glaube, das war eher die Drehart, die ihn begeisterte. Das fand ich erstaunlich, weil er war einer unserer ältesten Teilnehmer gewesen, dass er sich nochmal auf dieses Experiment einlassen
wollte. Er war Anfang 80 damals schon.
Hm. Genau, genau. Und es gab kein Drehbuch. Es gab einfach nur eine Biografie und dann rein ins Speed-Dating. Und das hat ihn offensichtlich im Vorfeld gereizt. Als wir dann am Abend direkt davor waren, traf ich ihn nochmal, habe ich jeden alleine nochmal getroffen, wie es denn so geht und so. Da war er sehr aufgeregt und machte sich auch schon Notizen und so, was eigentlich gar nicht sein soll. Aber ich dachte, ach, machen wir nur die Notizen. Und dann nahm er noch eine Zeitung mit, hatte da die Notizen drin versteckt. Das hat er danach alles gar nicht gebraucht. Aber er war erstaunlich unsicher, aber auf eine sehr sympathische Art, fand ich.
Was für eine Improvisation war das, die er da gespielt hat?
Also ich habe mit diesen 13 Senioren-Schauspielern wirklich dieses Speed-Dating gemacht. Also wir haben diesen ganzen Film im Grunde in 3 Stunden gedreht.
Sie selber tauchen ja auch auf im Bild.
Ich tauche auch, ich spiele diesen Conferencier und habe dadurch so ein bisschen Regie führen können. Aber wir hatten irgendwie 25 Kameras am Start und haben das alles aufgezeichnet. Und die haben original dieses Speed-Dating durchgemacht. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Spaß für alle Beteiligten, weil sie sich da eben auch trafen. Das sind ja Leute, die kannten sich schon seit Ewigkeiten, hatten ja auch schon viele Filme gemacht miteinander und saßen sich gegenüber und mussten ja dann auch rausfinden, was hatte der oder die andere für eine Biografie. Das war ja das Aufregende dabei. Und für Mario hatten wir uns natürlich auch eine ganz eigene Biografie ausgedacht.
Was war das für eine Biografie?
War ein ganz einsamer Mann, dessen Frau gestorben war, was bei ihm original ja nicht so ist. Und in diesem Leid wohl noch sehr gefangen war. Das war ihm ganz wichtig, dass er in diesem Leid noch war. Und genau, sein Enkel, also Stefan Sass spielte seinen Enkel, der ihn ganz ähnlich sieht. Sein Enkel hat ihn sozusagen hingeschickt. Diese kleine Szene haben wir auch am zweiten Tag noch vorweg gedreht, wo der Enkel sagt, komm, Papa, mach das mal, Opa, mach das mal jetzt. Und dann ist er da hingegangen und wollte eigentlich gar nicht eine Frau kennenlernen und hat sich dann so einwickeln lassen, war aber eigentlich gezeichnet von der Trauer um seine verstorbene Frau.
Und das zog sich durch den Film? Oder hat sich diese Figur dann auch gewandelt im Laufe der diversen Flirtversuche?
Ja, er hat dann, was wirklich ganz toll war, Hildegard Schmal, eine Schauspielerin, die ich noch vom Thalia-Theater kannte, wo ich mit ihr auch gespielt habe, die war aber für Film ziemlich unbekannt. Und die hat ihn so intensiv angeguckt und mit ihm gesprochen, dass ihn das ziemlich erwischt hat. Ich merkte, also er war dann von dieser Schauspielerin so begeistert, dass er ganz weich geworden ist. Und wir haben tatsächlich da eine große Liebesgeschichte erzählt zwischen den beiden. Wir haben einen Tag später noch das nachgedreht, wie sie so sich im Spiegel angucken und so. Also eine Andeutung von entstehender Liebe. Also das ist dort entstanden. Also er hat die Hildegard Schmal, hat ihn sehr berührt.
Also da entstand eine wirklich spürbare, man will fast schon sagen, Liebesenergie in diesem Raum dort, in diesem Raum der Improvisation?
Ja, es entstand eine enorme Nähe. So, und er hat diesen Mut dieser Kollegin total bewundert. Wir haben tatsächlich nachher im Schnitt die Sachen von Mario weitgehend rausgeschnitten, weil er dann so rumredete und ein bisschen unsicher war, aber seine Blicke waren so toll. Und dann haben wir ihm die Sprache weitgehend weggeschnitten und dann waren das so tolle Blicke von ihm, die ihn so angefasst haben, diese Kollegin. Das hat mich total begeistert, weil das sind ja so ein, ja, ist ja so eine Recke. Hat ja nun wirklich schon alles gemacht und dass er sich da noch so hat anfassen lassen von einer Kollegin, die er gar nicht kannte, das fand ich ganz wunderbar.
Am Set war ja auch Angela Winkler, mit der er in die verlorene Ehre der Katharina Blum gedreht hat, ja, unter anderem.
Genau.
Die beiden kannten sich ja schon bereits eben aus verschiedenen, ja, Zusammenarbeiten. Spürte man das?
Ich glaube, mit Angela war er unsicherer. Da habe ich das nicht so gemerkt. Der Abend davor war halt toll. Da saßen diese ganzen Senioren-Schauspieler alle in so einem Hotel um so einen großen runden Tisch rum und haben Wein getrunken. Und dann wurden wahnsinnig viele Geschichten ausgetauscht. Und da merkte man, mit wem eine große Vertrautheit da war. Und da merkte man auch, dass Angela und Mario sich kannten. Aber die haben sich, glaube ich, total aus den Augen verloren. Ja, ganz unterschiedliche Typen. Ne? Mhm. Angela Winkler ist ja immer irgendwie auf der Bühne rumgesaust. Und das ist Mario ja nachher gar nicht mehr so.
Was hat sein Spiel ausgemacht? Also viele sagen ja, es könnte etwas sein, was gar nicht so viel mit Improvisation zu tun hat. Eigentlich vielleicht passt es gar nicht, diese Art, wie Sie mit ihm gedreht haben, wenn man es vergleicht mit dem, wie er immer beschrieben worden ist, als ein Handwerker, als jemand, der, ja, stark natürlich auch mit dem Drehbuch gearbeitet hat, der hier, ja, immer darauf geachtet hat, dass etwas wirkt, etwas funktioniert.
Ja, ja genau. Das passte so richtig gar nicht. Wirklich. Also im Gegensatz zu Michael Gwistek, der sozusagen mit Improvisation, glaube ich, auf die Welt gekommen ist, dem das also alles so von der Hand ging, passte das bei Mario Adorf gar nicht. Und das war das Tolle, weil dieser Mann, der so eine tolle und klare Technik besitzt und auch die ganze Statur, es ist ja bei ihm, hat ja so was Festes, Männliches, Sicheres, der war auf einmal total verunsichert. Und das war das Berührende dabei, dass da einer aus seinem alten Fahrwasser rauskommen musste. Ging gar nicht anders, weil er konnte sich ja nichts halten. Er hatte ja eben Notizen gemacht, wie gesagt, vorher. Ich wollte ihm das erst als Regisseur, dachte ich, ach Herr Adolf, lassen Sie doch. Und dachte ich, nee, lass ihn mal. Er wird damit schon auflaufen. Und genau so ist es bei dem Speeddating. Man läuft eben auf. Also man kommt nicht mit dem, was man sich vorgenommen hat, durch. Und diese Verunsicherung hat ihn so besonders schön gemacht. Und er stand auch ganz doll zu dem Film. Wir haben ja nachher noch eine Tournee gemacht durch Deutschland mit dem Film, haben ganz viel, obwohl es Fernsehen war, ganz viel gezeigt. Und er war immer dabei.
Wie hat er sie eigentlich geprägt als Zuschauer? Also ich meine, Sie sind ja schon auf eine Legende gestoßen, als Sie mit ihm da zusammengearbeitet haben. Und da kam ja schon eine lange, wirklich prägende Film- und Theaterbiografie auf Sie zu, mit vielen verschiedenen Rollen, also große Bögen von der Blechtrommel über die verlorene Ehre der Katharina Blum, aber auch der große Bellheim, Kir Royal, die Liste ist wirklich lang. Er hat mit Sophia Loren gedreht, mit Charles Bronson, Jean-Paul Belmondo. Was hat Sie denn eigentlich als Zuschauer geprägt, wenn Sie an Mario Adolf denken?
Also ich glaube, ich war erst mal schon randvoll mit Ehrfurcht vor ihm. Und ich kannte viele Filme nicht von ihm. Es war einfach nur so, es gab die Anweisungen damals vom WDR, wenn du das machst, so ein Experiment, dann brauchen wir ein richtig prominentes Ensemble, damit wir es in die Primetime kriegen. Und dann habe ich mir die prominentesten Namen rausgesucht, zusammen mit dem Produzenten.
Ganz simpel.
Wirklich, es war echt, das war einfach so eine Liste. Okay, wer ist am bekanntesten in dem Alter? Und da stand er eben auch drauf. So. Und ich bin da verhältnismäßig naiv reingegangen. Und wo ich ihn dann traf und auf einmal gegenüberstand da in Paris, da ich so, oh Scheiße, das ist jetzt wirklich Mario Adorf. Da wurde mir das erst klar. Und er hat mir aber diese Angst sehr schnell genommen, weil er sich sehr natürlich verhalten hat und überhaupt keinen Dünkel hatte und so. Aber er guckte auch sehr genau, ob er mir denn vertrauen kann. Und ich glaube, unsere Begegnung hat geklappt, weil er gemerkt hat, dass ich auch Schauspieler bin. Also der Regisseur, der war noch gar nicht so vorhanden. Wir konnten unter Kollegen reden. Und ich glaube, das hat ihn bewogen mitzumachen, weil ich wusste, wovon ich spreche. Das hat er gemerkt.
Und er hat Sie auch nicht abgecheckt, ob Sie sein Werk kennen?
Nee, hat er nicht. Nee. Wir haben dann sehr intensiv auch über sein Leben geredet. Das war ganz toll, weil wir mussten ihm ja eine Biografie bauen. Und ich baue die Biografien immer so, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen dann nah an sich selber oder an Freunden oder Leuten, die sie kennen, dran sind. Und dann hat er mir auch erzählt, auch als kleiner Junge von der Nazi-Zeit, wie er damit umgegangen ist und wie dann irgendwie da so ein, als Pimp fand das irgendwie auch toll, was die da machen. Dann hat er aber so geschrien, dieser Nazi-Offizier, der wollte die ja noch in die Schlacht schicken, die ganzen Kinder. Und dann fand er das ja nicht schön, das Schreien fand er nicht schön. Das mochte er nicht. Das fand er unsympathisch. So wie so ein Kind dann ist, ne? Das ist ja gar nicht politisch. Und das waren natürlich Geschichten, die mich total fasziniert haben.
Man muss gleich an diese laute Stimme, auch wenn es ein bisschen noch ein anderer Kontext ist, aber an die laute Stimme des jungen Blechtrommlers denken, ne? Wo er den Vater gespielt hat. Diese
genau.
Stimme,
ja,
die Glas zerspringen lassen kann und die so intensiv ist.
Ja.
Mario Adolf im hohen Alter in einer bemerkenswerten, außergewöhnlichen Rolle, wo er improvisiert hat als jemand, der flirten will, muss geradezu beim Speeddating für Senioren, Altersglühen, so heißt dieser Film, der im Jahr 2014 in das ARD-Fernsehen kam, gedreht von Jan-Georg Schütte. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, gerne.
Für mich war es weitgehend meine Erziehung und dann meine Erziehung am Theater. Das Lernen am Theater, eben auf dem Boden zu bleiben und nicht also abzuheben. Dass man sich nicht so wichtig nimmt und dass alles letzten Endes vorbeigeht.
Das System Orbán in Ungarn hat vieles schon so ausgehöhlt über die Jahre. Die Pressefreiheit, aber auch die Kunstfreiheit. Alle sind seit Jahren unter Druck durch das Autoritäre in Ungarn. Der Schaden ist schon ziemlich groß. Wir berichten immer wieder darüber. Am Sonntag ist aber eine entscheidende Wahl für Orbán und sein System. Vielleicht könnte es ein Neuanfang werden. Im Moment sieht es jedenfalls schlecht für ihn aus. Aber wir werden sehen, natürlich. Oliver Schosch hat sich in der Musikszene umgehört und wollte wissen, wie dort Künstlerinnen sich positionieren. Und nicht alle sind gegen Orbán.
In Ungarn gibt es zwei Sängerinnen, die sich politisch äußern zur Parlamentswahl. Und das sehr unterschiedlich. Beide sind durch die Fernsehsendung Megastar berühmt geworden. Die Sendung ist vergleichbar mit Deutschland sucht den Superstar. Die 48-jährige Iboja Ola mit der markanten rauen Stimme hat in der ersten Staffel der Sendung im April 2004 den zweiten Platz geholt. Iboja Ola ist eine Orbán-Gegnerin und sie hat dazu aufgerufen, Orbán abzuwählen.
Magyar vagyok, cigány vagyok, csak a hangom és a szabadságom.
Ich bin Ungarin, ich bin eine Zigeunerin, ich habe nichts außer meiner Freiheit und meiner Stimme bei der Wahl. Und ich bin nicht bereit, sie für Geld zu verkaufen. An diejenigen, die denken, wir sind nur gut genug, um Klos zu putzen. An diejenigen, die nichts für dich tun.
Akik semmit sem tesznek érte.
Worauf Iboja Ola anspielt, die verarmte Dorfbevölkerung in Ungarn, vor allem die Roma, waren lange Zeit Orbáns Stammwählerklientel. Sie leben oft in absoluter Armut und kurz vor der Wahl gibt es dann meistens Wahlgeschenke und kleinere Taschengelder.
Megvetnek, megaláznak, lenéznek.
Sie ignorieren dich, sie verachten dich und sie demütigen dich. Mit deiner Stimme häufen sie dann einen unglaublichen Reichtum an und halten dich und deine Familie gleichzeitig in absoluter Armut. Bitte denk an deine Familie und stimme für Tisza. Tisza, die proeuropäische Partei von Orbáns Herausforderer Péter Modja. Ungarn gilt laut Transparency International als das korrupteste Land der EU. Die Ungarn zählen zu den Menschen mit der niedrigsten Kaufkraft in der EU und gleichzeitig sollen mindestens 4 Milliarden Euro an Staatsgeldern pro Jahr an Recht und Gesetz vorbeigeleitet werden, hin zu einem engen Freundeskreis von Regierungschef Viktor Orbán. Die 38-jährige Gabi Tod hat bei der zweiten Staffel der ungarischen Castingshow Megastar mitgemacht und den dritten Platz geholt. Heute ist Gabi Tod eine bekannte TV-Persönlichkeit und hat Ungarn 2012 beim Eurovision Song Contest vertreten. Ungarn nimmt aber seit 6 Jahren nicht mehr teil am ESC, weil der rechtspopulistische Regierungschef Viktor Orbán findet, dass hier verkommene westliche Werte propagiert würden. Orbán ist ein erklärter Feind der LGBTQ-Community, die beim ESC traditionell stark vertreten ist. Die Sängerin Gabi Tod steht hinter Orbán und unterstützt ihn. Hier singt sie Eye of the Tiger bei einem Wahlkampfauftritt von Viktor Orbán. Ich und meine Familie haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir eine rechtsgerichtete Familie sind. Wir waren schon immer Unterstützer von Orbáns Fidesz-Partei. Ich bin im Jahr 2016 volljährig geworden und ich habe darauf gewartet, dass ich endlich Fidesz wählen kann. Viktor Orbán verbreitet in seinem Wahlkampf das Narrativ, dass er für den Frieden in der Ukraine sei und dass sein Herausforderer Péter Modja und die EU die Kriegstreiber seien. Die Sängerin Gabi Tod ist auch mitgelaufen bei Orbáns sogenannten Friedensdemos. Ich versuche bei den meisten Antikriegstreffen dabei zu sein. Es stand noch nie so viel auf dem Spiel wie bei dieser Wahl. Ich möchte alle ermutigen, bei der Wahl am 12. April für den Frieden zu stimmen. Orbán, der Friedensbringer, Orbán, der Korrupte, der sich bereichert. Die Sichtweisen der beiden Sängerinnen Iboja Ola und Gabi Tod zeigen sehr gut, wie gespalten die ungarische Gesellschaft ist.
Und das wenige Tage vor der Wahl am Sonntag. Oliver Schosch war das.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Vorstellung der Filme im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes hat Festivalpräsidentin Iris Knobloch klar Stellung zum Einfluss von künstlicher Intelligenz bezogen. Man wolle sich von KI nicht Gesetze diktieren lassen, sondern KI im Kino Grenzen setzen, so Knobloch. Es brauche kreative Freiheit für Menschen, nicht für Maschinen. KI sei längst in Studios und Schnittplätzen angekommen, trotzdem solle sie nicht bestimmen, wie Filme entstehen. Auslöser für die Debatte sind auch konkrete Fälle. Ein KI-Video mit Tom Cruise und Brad Pitt hatte zuletzt Empörung ausgelöst. Auch Hollywood-Studios sprechen von massiven Urheberrechtsverletzungen. In Frankreich hatten im Februar tausende Filmschaffende gegen den Einsatz von KI protestiert. Im Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes konkurrieren 21 Filme. Auch die deutsche Regisseurin Valeska Griesebach ist mit ihrem Film Das geträumte Abenteuer dabei. Zeitgleich mit der Eröffnung der Art Paris hat eine neue Studie zur Vielfalt der Pariser Galerien einige bemerkenswerte Ergebnisse zutage gefördert. Dazu wurden 108 etablierte Galerien in der französischen Hauptstadt befragt, berichtet The Art Newspaper France. Das Ergebnis: Es gibt Fortschritte bei der Vertretung von Künstlerinnen. Sie machen mittlerweile fast 35% aus, etwa dreimal so viel wie noch vor 10 Jahren. Kunstschaffende, die außerhalb Europas geboren wurden, sind noch deutlich unterrepräsentiert. Unabhängig davon, wo sie derzeit leben. Laut Umfrage stammen rund 5% der Künstler aus Afrika, ebenso wenig aus Asien. 3,6% wurden in Mittel- oder Südamerika geboren, nur 0,5% in Ozeanien. Dagegen machen europäische Künstler 2/3 aller Ausgestellten aus. Nordamerikanische Künstler sind zu rund einem Fünftel vertreten. Im Londoner Stadtteil Bromley soll das Reihenhaus, in dem der britische Musiker David Bowie seine Jugend verbrachte, zum Museum werden. Der Sänger, der 2016 im Alter von 69 Jahren in New York starb, lebte dort zwischen 1955 und 1968 mit seiner Familie, kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Hits Space Oddity. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Gebäude wurde von der Denkmalschutzorganisation Heritage of London erworben und soll wieder in den Zustand von 1963 versetzt werden, so wie es bereits mit den Häusern geschehen ist, in denen die Beatles-Mitglieder John Lennon und Paul McCartney in Liverpool aufgewachsen sind.
Dirk Müller mit den Kulturnachrichten. Und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Drag-Performance. Ein Tanz, eine Choreografie mit einer Königin und mit einer Hexe. So werden sie jedenfalls angekündigt. Die Performerinnen Olympia Bukakis und Maria Scaroni in den Sophiensälen in Berlin mit ihrem Stück, mit ihrer Performance, ihrem Tanz und ihrem Gesang Unsex Me Here.
Give me more than one prayer. Satisfy these hungriness. Let the wind blow through your heart.
Hunger befriedigen höre ich da, ein Herz durchlüften, klingt sehr intensiv. Tobi Müller war für uns in den Sophiensälen in Berlin und kommt hier ins Studio. Schönen guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Und irgendwie fast auch noch Gesänge aus der Shakespeare-Zeit ein bisschen, ne?
Ja, es klingt zum fast noch älter eigentlich, als wäre es ein gregorianischer Choral, jetzt wo ich es mir nochmal anhöre, ehrlich gesagt. Und ich brauchte auch eine Weile, um es zu erkennen, was es wirklich ist. Es ist natürlich sehr viel jünger. Es ist der Song Wild is the Wind vom gleichnamigen Film. Und die berühmten Coverversionen stammen von David Bowie, den wir gerade gehört haben in den Kulturnachrichten. Und die andere, vielleicht noch berühmtere, ist von Nina Simone. Also zwei geschlechtlich schon mal sehr interessante Modelle, könnte man sagen, auch vielleicht sogar als Witches im Fall von Nina Simone als Hexe oder eben auch als Queen bei Bowie und bei Simone natürlich auch. Olympia Bukakis singt das nach allerlei Schabernack, ganz ungeschützt und sehr getragen. Ist ein sehr überraschender Ton eigentlich, wenn man denkt, eine Drag-Queen-Performance ist sehr viel schriller. Es fängt auch so an mit einer allerdings anderen Drag-Queen, die als Ei verkleidet kommt. Da geht es natürlich immer um so Fruchtbarkeitsmythen, die sie dann durchstoßt. Das ist sehr laut und sehr lustig, bevor es dann wieder ganz ruhig wird auf der Bühne. Wir hören eigentlich nur Wasser, Tropfen, Wind. Auf der Bühne hängen so bunte Stoffbahnen, die ineinander verkeilt sind, fast wie ein unaufgeräumtes Erbgut, so wie eine DNA-Doppelhelix eigentlich. Und daraus entstehen dann diese Kreaturen, die so ein bisschen hoppeln, kriechen, sich ineinander verkeilen. Es sind eben nicht wirklich menschliche Wesen, sondern etwas Neues. Vielleicht etwas, was nicht ganz so klar von einer Zweigeschlechtlichkeit dominiert wird. Zumindest bis ganz kurz vor Schluss sehen wir das immer wieder. Diese ganz abrupten Wechsel Wechsel von großem, überdrehtem Klamauk und sehr getragenen, sehr ruhigen, sehr ernsten Dingen. Das wird zum Teil immer schneller. Gefällt mir ganz gut von der Abfolge, vom Tempo, von den Wechseln her.
Wollen wir noch ein bisschen genauer reingehen in diesen Abend und bei Geschlechteridentitäten. Hm? Klar, da hat man diesen Titel Unsex Me Here, also Unsex Me Here. Da kann man verschiedene Assoziationen damit verbinden. Da scheint es offenbar jedenfalls auch um vielleicht womöglich Befreiung von Geschlechteridentitäten zu gehen, vielleicht auch um Sexualität und vieles. Können Sie diesen Titel erklären?
Da sind wir jetzt ein bisschen im Shakespeare-Seminar. Natürlich versucht das kurz zu halten, auch wenn es zu meinen Lieblingsstücken gehört, tatsächlich Macbeth. Das ist natürlich der zentrale Monolog von Lady Macbeth im berühmten Stück von Shakespeare, das bekanntlich ja nach ihrem Mann benannt ist. Die Lady sagt das, nachdem sie erst einen Brief von Macbeth liest, der ist noch gar nicht da, der von den Prophezeiungen der Hexen erzählt. Die Hexen sagen, du wirst König werden. Du bist aber noch gar nicht König. Und dann erhält sie die Nachricht eines Boten, der sagt, der König kommt ganz überraschend zu Besuch in diesem Schloss. Und dann merkt sie, das ist die Gelegenheit, den König Duncan, der schottische König, zu ermorden. Und weil sie ihrem Mann, den sie als schwach einstuft, also eigentlich gegengeschlechtlich, der Mann ist da der schwache Part bei Shakespeare, ganz klar, weil sie ihm das nicht zutraut, sagt sie, ich muss das machen und dann sagt sie, unsex me here. Das kann man aber sehr anders verstehen, nämlich im Sinne von auch, nimm mir meine Menschlichkeit weg, im Sinne von Menschengeschlecht Sex. Aber wir haben es auch ein bisschen anders gehört. Wir hören mal rein, wie es denn wirklich geklungen hat bei Olympia Bukakis und Maria Scaroni.
Ihr Geister, die auf Mordgedanken lauscht, entweiht mich. Führt mich vom Wirbel bis zur See, randvoll mit wilder Grausamkeit.
Fatelo denso il mio sangue. Sbarrate la porta e basso al rimorso.
Mach mein Blut dick, hat sie dann noch auf Italienisch gesagt, Maria Scaroni. Und wir hören da den australischen Akzent von Olympia Bukakis, dieser ganz tollen Performerin. Aber die Übersetzung sagt es ja schon, entweiht mich. Ne? Also nehmt mir quasi die Würde des Menschengeschlechts weg und gar nicht unbedingt, das macht mich nicht zur Frau oder ich bin eine Evil Woman, also eine böse Frau, das würde dann wieder dem quasi heterosexuellen Klischee entsprechen. Das, auch wieder ein ganz neuer Ton, kommt Olympia Bukakis und macht daraus wirklich eine sehr tolle, überdrehte Drag-Performance. Erklärt Shakespeare, erklärt, was der Abend will, flunkert da so ein bisschen historisch, weil wie gesagt, bei Shakespeare ist das gar nicht so rückständig, wenn man das genau liest, wie man meint. Vor allem ist es nicht nur tatsächlich auf das bezogen, was wir heute als Gender verstehen.
Und wenn wir über Drag Queen Ästhetik sprechen, dann hat man natürlich so ein paar vielleicht auch Klischeevorstellungen im Kopf, dass das sehr ausgefallene Kostüme sind, sehr intensive auch Verwandlungen. Wie ist es hier?
Ja, das gibt's schon. Es gibt eine sehr schöne lange Szene, wo Maria Scaroni Olympia Bukakis so ein rotes Kardinalskleid anzieht. Wir merken dann plötzlich, sie wird zu dieser berühmten Päpstin, die es ja mal gegeben hat und plötzlich ein Kind gebärt auf offener Straße, wenn sie durch Vatikanstadt irgendwie läuft. Das gibt es tatsächlich und es gibt auch diese Nummer, die immer wieder diese Energie haben, die man mit Drag Queen Performances verbindet. Aber es gibt eben schon auch was ganz anderes. Irritierend fand ich, was in der letzten Viertelstunde passiert ist. Wieder so ein Tempowechsel, der mir eigentlich sehr gut gefällt. Aber in dieser ganz mal ruhigen, mal überdrehten und schnell wechselnden Travestie setzt Bukakis zu einer Predigt über getötete Kinder in Gaza an. Thematisiert die deutsche Schuld am Genozid, wie er es nennt, wie sie sie nennt, Entschuldigung, und sagt, seit dem 7. Oktober seien 21.000 Kinder getötet worden von den Israelis. Ich kann mich beim 7. Oktober ehrlich gesagt noch an etwas anderes erinnern, aber der Name Hamas fällt da noch nicht einmal. Ich verstehe persönlich, muss ich gestehen, die deutsche Staatsräson auch nicht immer, selten eigentlich ehrlich gesagt, aber so einen eindeutigen Einschub, gefolgt von einem sadischen Trauertanz von Maria Scaroni, währenddem Bukakis auch noch Geld sammelt für Kinder in Gaza, finde ich in diesem Rahmen zumindest schon zweifelhaft. Man könnte durchaus diskutieren, ob das in seiner emotionalen Unverbundenheit zum Rest des Abends nicht etwas obszön sei. Nicht, weil man das nicht darf in Deutschland, denn man darf das, wie man ja gesehen hat, aber weil man damit in einem Kunstrahmen in erster Linie einen Effekt erzielen will, nämlich ungebrochen eine Zustimmung, die in dieser Blase dann doch einfach sehr einfach zu holen ist. Das fand ich ästhetisch tatsächlich ein Tiefpunkt des Abends, der mir sonst eigentlich ganz gut gefallen hat, auch wenn es eine gewisse Nummerndramaturgie hatte. Aber diese Angebote, die da gemacht wurden, fand ich eigentlich alle interessant. Das am Schluss fand ich, wie gesagt, in seiner emotionalen Übergriffigkeit ein bisschen obszön.
Und bleibt das dann am Ende fast stärker hängen als der Abend? Also verändert das die komplette Wahrnehmung des Abends? Kann man das trennen voneinander?
Da geht es bestimmt jeder Zuschauer in jedem Zuschauer natürlich ein bisschen anders, nehme ich mal an, je nachdem, wo sie da stehen. Ich bin da eigentlich selber, stehe da so ein bisschen im Konflikt. Ich finde das vor allem ästhetisch ein Problem. Da sie machen dann nochmal eine Coverversion, Abracadabra von Lady Gaga, also ab Band, performen sie dazu, wie man das jetzt von einer Drag-Performance kennen würde. Das reißt dann nochmal die Emotionen hoch, bis zum Jubel, zum Ungeteilten in den Sophiensälen. Auch das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen billig.
Für diese politische Aussage. Der Jubel?
Das kann man jetzt nicht so richtig sagen, aber wenn man sowas macht und dann so einen Trauertanz macht, dann am Schluss nochmal kurz Lady Gaga drüber pfropfen, dass alle doch wieder guter Stimmung ist, hat bei mir jetzt nicht so wirklich verfangen, obwohl ich, weiß nicht ob großer Fan, aber schon ein Bewunderer von Lady Gaga bin. Also ich finde, das ist ein Fehltritt, das innerhalb dieser Performance so zu machen, nicht weil man es nicht soll oder weil man es nicht darf, sondern weil es so eine Art emotionale Übergriffigkeit herstellt, die eigentlich sonst der Geste, der Ästhetik, der Kunst dieser beiden Performerinnen überhaupt nicht entspricht.
Der Nahe Osten hat also wieder einmal eine prägende Rolle gespielt, auch ja, das erleben wir schon seit Monaten, seit Jahren letztlich auch in der Kultur- und Kunstszene, auch heute Abend eben auf diese besondere Weise, die gemischte Eindrücke hinterlassen hat bei diesem Abend bei Tobi Müller in den Sophiensälen in Berlin. Unsex Me Here, diese Performance von Olympia Bukakis und Maria Scaroni, das ganze Wochenende über abends zu sehen. Vielen Dank.
Danke auch.
Erfolgreiche Kunstmessen expandieren an weit entfernte Orte. Die Art Basel zum Beispiel, nach Miami oder nach Hongkong. Also hat sich Deutschlands wichtigste und traditionsreichste Kunstmesse, die Art Cologne, gedacht. Das machen wir auch und gehen auf die ja vermutlich deutscheste aller Mittelmeerinseln, nämlich nach Mallorca. Die Art Cologne in Palma de Mallorca. Sabine Oelze war für uns da.
Der Palau de Congressos wirkt wie ein UFO am Rand der Altstadt von Palma. Kantig, monumental, fast ein wenig dystopisch mit seinen tiefliegenden, verschatteten Fenstern. Normalerweise finden hier Kongresse statt. Jetzt schieben sich am gut besuchten Eröffnungstag deutsche, skandinavische und britische Sammlerinnen und Sammler durch Flure und Konferenzräume. Mit Blick über eine sechsspurige Straße direkt aufs Mittelmeer. Daniel Hug, Direktor der Art Cologne Palma.
Ich fand die Architektur einfach super. Ich glaube, wir sind die einzige Messegesellschaft, die das erkannt hat, dass eine Messe, eine Kunstmesse hier auf der Insel Sinn macht.
88 Galerien aus Mallorca, Deutschland, Skandinavien, aber auch aus den USA sind seiner Einladung gefolgt. Statt riesiger, teurer Stände setzt man auf kleinere und damit auch bezahlbare Messekojen. Die Initiative für die Kunstmesse auf Mallorca kam von der balearischen Regierung und dem lokalen Galerienverband. Der erste Versuch, hier eine Kunstmesse zu starten, 2007, ist gescheitert. Zu wenig Publikum, kaum Umsätze. Justus Kevenich, Galerist aus Palma und Berlin, glaubt, heute leben so viele Kunstinteressierte auf der Insel, dass sich der neue Versuch lohnen wird. An seinem Stand verkauft er großformatige Werke von Anselm Kiefer, Janis Kunellis oder auch Pola Sieverding.
Es hat sich einfach die Insel auch sehr verändert, sodass ich glaube, die jetzt offen ist für eine zeitgenössische Kunstmesse und es im Zweifel genau der richtige Moment ist.
Viele besitzen hier ein Ferienhaus, nicht nur EuropäerInnen.
Wir haben Sammler mittlerweile aus Amerika, die hier leben, weil die seit letztem Jahr eben direkt fliegen können und relativ schnell zugeschlagen haben, was Häuser betrifft.
Die Balearen, dank Billigflügen, Teil des globalen Kunstsystems. Die Schweizer Galerie Hauser und Wirth betreibt auf Menorca sogar eine eigene Kunstinsel, bleibt der Mallorca-Messe aber erstmal fern. Andere, wie Gerd Harry Lübcke von der Galerie Eigen und Art aus Leipzig und Berlin, haben sofort zugesagt.
Es ist besser als Miami-Feeling, würde ich sagen, weil Miami, da gibt es zu viele parallele Messen. Hier gibt es eine Sache, ansonsten gibt es eine schöne Stadt, aber nicht viel mehr vom selben Metier her. Also kommen die Leute her, kommen auch mehrmals wahrscheinlich und sehen die Sachen. Und man hat eine größere Prägung für denjenigen, der kommt.
Lübke zeigt zum Beispiel extra für Mallorca gefertigte, mediterran wirkende Glas- und Keramikskulpturen von Kai Schiemens. Dazu Papierarbeiten und ein Gemälde, das eine mysteriöse Villa in dunklen Brauntönen zeigt, von Neo Rauch. Einiges ist schon verkauft, anderes reserviert. Auch für Lübke steht fest, der Kunstmarkt hat sich verändert. Der Berg müsse sich zum Propheten bewegen, nicht mehr umgekehrt.
Heutzutage muss man dorthin gehen, wo die Sammler wohnen. Weil dass man früher, ist man ja so als Gruppe den Messen hinterhergezogen. Das gibt's nicht mehr.
Auch Daniela Steinfeld von der Galerie van Horn in Düsseldorf hat sofort zugesagt, als sie die Einladung nach Mallorca bekam. Ein Blickfang an ihrem Stand eine Skulptur von Heinz Ackermanns. Die menschengroße Figur, rau und erdig, hat etwas Archaisches. Die Oberfläche aus Wachs und Fett zeigt die Spuren des Machens. Ackermanns, der früher selbst ein Sammler war, lebt inzwischen als Künstler auf Mallorca.
Ich glaube tatsächlich, dass die Leute Lust darauf haben, auf kleinere, spezifischere, intimere Messen. Also nicht diese großen Mammuts, die irgendwie so alles immer gleich bieten, sondern ich glaube, im Moment ist das alles etwas persönlicher.
Dass die Insel nicht mehr ist als bloße Kulisse, sondern Teil der europäischen Moderne, soll die Sonderausstellung Focus Balear zeigen. Zu sehen sind zwei Künstler der balearischen informellen Malerei, Juli Rames und Rafael Turcosta. Und auch die lokalen Galerien wollen sichtbarer werden, so gut wie alle in deutscher Hand. Die gebürtige Dortmunderin Anna-Maria Wolf betreibt eine Galerie in Santani. Unter anderem zeigt sie eine Skulptur von Marcos Roncal, ein Betonstapel aus Volleybällen. Roncal lebt auf Mallorca.
Wir haben auf Mallorca eine sehr große Kultur und sehr große Kunstszene.
Viele Arbeiten greifen das Inselleben auf, im Material, in den Farben, in den Motiven. Die Idee, Kunst dort zu zeigen, wo sie am Ende landet, haben andere globale Messen bereits vorgemacht. Auf Mallorca sind es Werke für die Finkers der internationalen SammlerInnen. Nicht alle freut das. Ein Artikel in der Lokalpresse über die Messe wurde kommentiert mit einem Wort: Kolonialistas.
Sabine Elze über die Art Cologne auf Mallorca. 95 ist er geworden. Wir haben schon ausführlich über ihn gesprochen, an ihn erinnert, ihn auch gehört. Der große Schauspieler Mario Adorf.
Das Sterben war ja ist für einen Schauspieler ja immer sehr früh schon ein Thema, weil ich bin ja schon einige zig Male wahrscheinlich gestorben.
Und an ihn erinnern natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Feuilletons vom 10. April, gelesen von Florian Werner.
Mario Adorf ist tot, aber die Bildermaschine im eigenen Gehirn lebt. So beginnt Gunda Bartels im Tagesspiegel ihren Nachruf auf den Schauspieler, der sich mit seiner körperlichen Präsenz und seinem Talent tief in das kollektive Kulturgedächtnis eingegraben hat. Es dürften vor allem Schurken sein, die die psychische Bildermaschine da ausspuckt. Fiese Typen mit dem Appeal eines armen Würstchens, wie Bartels schreibt. Man denke etwa an Heini Haffenlohr, den legendär klebrigen Kleberfabrikanten aus der Fernsehserie Kir Royal. Bartels schließt: Das muss man erstmal hinbekommen. Als Darsteller von Mördern, Verbrechern, Mafiosi und skrupellosen Kapitalisten ein Publikumsliebling zu werden. Auch in der Süddeutschen Zeitung erinnert man sich an Szenen für die Ewigkeit aus Adorfs Werk. Etwa an jene aus Winnetou 1, in welcher der Schauspieler als Bösewicht Xanter die schöne Schwester des Apachenhäuptlings erschießt. David Steines schreibt: Das hätten die Zuschauer ihm auch im echten Leben nicht verziehen, so der Schauspieler, was vermutlich für seine Schauspielkunst spricht. Denn er spielte diesen Schurken wirklich mit unverschämt widerlichem Charme. Das Lächeln so, wie es nur Menschen mit zurückgegelten Haaren aufsetzen können. Die Gesichtsbräune einen Hauch zu intensiv, die Stirn einen Hauch zu glänzend, jede Geste der Hände mit vollem Zigarillo-Einsatz unterstrichen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schließlich erinnert Maria Wiesner an die schwierige Kindheit des unehelichen Sohnes, der in Italien gezeugt, in der Schweiz geboren und in der Eifel von seiner Mutter alleine großgezogen wurde. Da das Geld nicht reichte, musste Adorf im Alter von 3 Jahren die Woche über in ein katholisches Waisenhaus gehen. Hier lernte er Latein und war bei den Messen bald textsicherer als die Nonnen. Das schnelle Lernen half ihm später bei seinen Rollen. Nicht ganz so lernfähig scheint Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu sein. Zumindest, wenn man Sebastian Hammel-Ehle im neuen Spiegel folgt. Von Donald Trump lernen heißt, Gefühle statt Sachprobleme zu adressieren, schreibt Hammel-Ehle. Das versuche Weimar zwar, aber auf besonders ungeschickte Weise. Wenn Weimars Behörde mitteilt, dass sie drei linke Buchhandlungen vom Buchhandelspreis ausschließt, ist das auf der Sachebene relativ eindeutig. Auf der Beziehungsebene dürfte Weimar damit etwas ganz anderes gemeint haben. Ihr Konservativen dieses Landes, fühlt euch von uns wahrgenommen. Diese Botschaft ist offensichtlich nicht angekommen. Wenn man schon Gefühlspolitik betreibe, und in der digital beschleunigten Gegenwart gäbe es dazu offenbar keine Alternative, dann müsste dies dennoch mit Verstand geschehen. Der Autor schließt, Wolfram Weimar kann als abschreckendes Beispiel dienen. Hat er in der Buchhandlungsaffäre doch gezeigt, wie man an allen vorbei kommuniziert. Die Linken fühlten sich getroffen, den Rechten, die er eigentlich erreichen wollte, war die Sache mehr oder weniger egal. Den Schaden hatte Weimar ganz allein. Nach all diesen Trauerspielen zum Schluss aber noch ein Geburtstagsgruß. Der Regisseur, einstige Experimentalfilmer und bekennende Ruhrgebietsfan Adolf Winkelmann wird am Freitag 80 Jahre alt. Seit Ende der 60er Jahre macht er schon Filme. Seit 2010 sind seine Arbeiten täglich als Installation auf dem Turm der ehemaligen Dortmunder Aktienbrauerei zu sehen. Sonja Zikri schreibt in der SZ, manchmal zeigt er nur Farben, Fahnen, einmal das funkensprühende Blatt einer Schleifmaschine. Winkelmann, mit jetzt 80 Jahren voller Vertrauen in alles, was kommt, ist überzeugt, die Menschen werden sich da schon was zu denken.
Florian Werner aus den Feuilletons vom 10. April. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel auch in unserer DLF-App.